Wenn ein Kind stirbt, dann ist es für die Eltern immer die Frage, war ich schuld, habe ich es nicht richtig beschützt?
Wir haben zum Teil Leichen rausgefischt, weil die einfach wirklich getrieben sind.
Ich wurde in weiterer Folge nicht als Opfer gesehen, sondern als jemand, der einem Kollegen etwas Schlechtes tun möchte.
Da ist ein Schüler in die Schule mit einer Spielzeugwaffe, mit einer Softgun gekommen.
Andreas Künz ist auf mich zugerannt und hat mich als widerliche Fotz beleidigt und wollte auf mich losgehen.
Die Insider sagen, hey, das brauchen wir alles nicht. Rap ist Teufelsache. Du magst die Kirche in einem Disco. Dann sage ich dann, ich bin der DJ.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres WZ-Podcasts Weitergedacht mit Petra Tempfer
und Matthias Zieler.
Wir sind im neuen Jahr angekommen und wir haben schon wieder eine außertourliche Folge für euch.
Mit ganz vielen Wendepunkten, die ihr allerdings schon kennt. Aber versprochen, wir geben auch einen Ausblick auf neue Wendepunkte, die ihr noch nicht kennt.
Genau. Es ist ja so, dass nicht jeden Tag Jahreswechsel ist. Und das ist der Grund für diese Folge, die wir euch heute vorspielen. Wir haben euch all die Podcast-Folgen und Momente, die uns besonders berührt haben in diesem Jahr, zusammengefasst. Wir spielen euch daraus vor und wir erzählen euch ein bisschen, was wir so für das kommende Jahr geplant haben.
Fangen wir mal mit den Dingen an, die passiert sind. Mit einem ganz großen Podcast, der durchaus Wellen geschlagen hat. Und der für dich wahrscheinlich ein ganz besonderes Erlebnis war, Petra, oder?
Ja, voll. Es war der Podcast zum Lawinenunglück von Galtüren, Tirol, das sich am 23. Februar zum 25. Mal gejährt hat. Und Bernd Vasari und ich sind zu diesem Zweck nach Tirol gefahren und haben dort mit den Leuten gesprochen, haben uns einfach all diese Schilderungen der Menschen angehört, die jede Sekunde dieses Unglücks noch vor Augen hatten. So, als wäre es wirklich gestern passiert. Wir sind dadurch eingetaucht in diese ganze Szenerie, in dieses Unglück, das mit ganz vielen tragischen Schicksalen natürlich verbunden war. 31 Menschen sind damals gestorben, darunter zahlreiche Kinder. Das war für mich wirklich das beeindruckendste Erlebnis, was unsere Podcasts betrifft.
Mit wem habt ihr damals gesprochen?
Unter anderem mit Anton Mattle, dem heutigen Tiroler Landeshauptmann. Er war damals der Bürgermeister von Galtür.
Der letzte lebend geborgene in Galtür um 19 Uhr. Die Besprechung mit diesen zwei erfahrenen Bergführern hat nicht sehr lange gedauert. So kurz das Fazit. Auf der Seite oben, also wo die Lawine abgegangen ist, haben sie gemeint, da liegt kein Schneuztuch voll Schnee mehr. Das hat alles die Lawine mit runter. Und auf der anderen Seite hat alles der Wind weggeblasen. Und so seien die wieder hinausgegangen, haben weiter sondiert, haben weiter geschöpft, haben weiter gesucht, bis in die Morgenstunden, bis 3 oder 4 in der Früh, bis halt alle todmüde waren vom Wind, von der Belastung auch, weil man auch immer wieder tote, Verstorbene geborgen hat.
Weil du gesagt hast, ganz furchtbare persönliche Schicksale, die waren wahrscheinlich auch ein Thema bei euren InterviewpartnerInnen.
Absolut. Wir haben dann auch mit der Psychologin Barbara Juhn gesprochen. Sie hat uns sehr beeindruckend auch geschildert, wie Menschen mit der Trauer umgehen und vor allem auch Eltern, die Kinder verloren haben.
Da ist es ja ums Fragen gegangen, wie kann man den Leichnam seines Kindes nochmal sehen? Kann der Leichnam von Galtür runtergebracht werden? Da ist es um Übermittlung von Todesnachrichten gegangen. Da ist es um ganz viele Dinge gegangen. Wenn ein Kind stirbt, dann ist es für die Eltern immer die Frage, war ich schuld? Habe ich es nicht richtig beschützt? Auch diese Vorstellung, das Kind allein zu lassen. Also auch der Abschied vom Leichnam ist viel dramatischer, weil ich mir immer vorstelle, jetzt lasse ich das Kind allein. Also es braucht immer noch diese Vorstellung, da gibt es irgendjemand, der auf das Kind schaut. Überwinden kann man das gar nicht. Man kann nur damit umgehen in irgendeiner Weise. Wir haben damals geschaut, dass besonders betroffene Leute nicht allein heimfahren, sondern dass wir jemanden mitschicken.
Alle 5 Teile dieses Dokumentarpodcasts stellen wir euch natürlich in die Shownotes zum Nachhören. Und jetzt, Matthias, erzähl du, was war dein Highlight des Vorjahres?
Also ein relativ früher Höhepunkt für mich, nachdem ich zum Podcast-Team dazu gestoßen bin, war sicher das Gespräch mit der Ex-Polizistin, nennen wir sie Anna, das ja auch echt hohe Wellen geschlagen hat unter unserer Hörerinnenschaft und für viel Feedback gesorgt hat.
Sehr, sehr viel Feedback. Wir haben ja dann sogar eine Folge gestaltet, die aus diesem Feedback bestanden hat.
Und es waren schon recht arge Sachen, die Anna da erzählt hat.
Ebenfalls zum Nachhören per Link in den Shownotes. Aber eine kleine Kostprobe stellen wir euch da jetzt auch mal hinein.
Ich war Polizistin und ja, es waren sehr viele Dinge, die für mich einfach nicht mehr so gepasst haben. Es waren sehr viele Rahmenbedingungen, wo ich gesagt habe, ich kann das mit meiner Freizeit nicht mehr vereinbaren. Unter anderem die 24-Stunden-Dienste. Ich hatte zwischen 80 und 100 Überstunden im Monat. Ich habe nicht nur 24 Stunden teilweise gearbeitet, sondern 26 bis 28 Stunden. Ich hatte an meinen freien Tagen, die ich hatte, zweimal in der Woche, an denen musste ich sogar schon arbeiten und hatte eigentlich gar keine freie Zeit mehr. Aber es war auch kollegial einfach sehr viele Dinge, wo ich gesagt habe, nein, das möchte ich mir einfach länger nicht mehr geben. So. Es ist egal, ob du jetzt klein und zierlich, groß und muskulös, dick und klein, ich weiß nicht, was bist. Es wird immer irgendwie geredet.
Es ging um Sexismus, um Überstundenbelastung. Es ging vor allem auch darum, dass Anna als Frau in einem Männerberuf tätig war. Und es ging auch darum, dass sie sich nicht richtig ernst genommen gefühlt hatte, als sie mit ihren Problemen herausgegangen ist.
Ich wurde in weiterer Folge nicht als Opfer gesehen, sondern als jemand, der einem Kollegen etwas Schlechtes tun möchte. Und das ging mir nicht ganz in den Kopf, wo ich mir gedacht habe, ich bin recht am Anfang von meiner Karriere, recht am Anfang von Berufserfahrung. Ich traue mich eh noch nicht wirklich viel. Und dann wird so in mein Privatleben eingegriffen. Und es wird umgedreht von Opfer zu Täter, zu jemandem Bösen.
Probleme am Arbeitsplatz hatte nicht nur die Ex-Polizistin, mit der ich gesprochen habe, sondern du, Petra, hattest ja den Markus Hagspiel zu Gast, einen 360-Grad-Trainee. Der hat eine Geschichte aus der Gastronomie aufgedeckt über die dortigen Arbeitsbedingungen.
Oh ja, da waren wir so richtig investigativ unterwegs. Und zwar hat der Markus ja mehrere Texte schon zu dem Thema verfasst. Und danach haben wir eben dann beim Podcast noch einmal eins draufgesetzt sozusagen. Es ging um Sexismus, es ging um sexuelle Belästigung, es ging um Gewalt und um Diskriminierung am Arbeitsplatz. Und wir haben dann für den Podcast exklusive Sprachnachrichten ehemaliger MitarbeiterInnen der Wiener Szene-Lokale Wirr und Adlerhof zusammengestellt und euch in der Folge daraus vorgespielt. Unter anderem haben wir gesprochen mit Pia, sie heißt im wahren Leben anders, und sie hat ihre Zeit, die sie im Wirr gearbeitet hat, folgendermaßen beschrieben.
Ich wurde auch grundlos gekündigt nach 3 Wochen. In dem Moment, als ich das Geld raussuchen wollte und ich vor dem Schreibtisch stand, ist Andreas Knüns von hinten gekommen und hat in einem, ja, sage ich mal, provozierenden Ton, übernetten Ton, Hallo gesagt. Und in der nächsten Sekunde schreit Andreas Knüns mich an, ob ich, bist du zu deppert, um Hallo zu sagen. Und Andreas Knüns ist auf mich zugerannt und hat mich als widerliche Fotz beleidigt und wollte auf mich losgehen.
Ihr habt ja nicht nur Sprachnachrichten von Frauen bekommen, sondern auch eine Nachricht von einem Ex-Mitarbeiter, der geschildert hat, was er da im Lokal mit angesehen und angehört hat.
Ja, und dabei ging es um einen Pizzakarton.
Ganz schlimm, ein Pizzakarton im Szenelokal.
Ein halb leerer Pizzakarton.
Was hat's mit dem auf sich?
Er ist irgendwie liegen gelassen worden und das hat dann einen der beiden Geschäftsführer extrem erzürnt.
Ich schätze, er hat sie circa 3 Minuten durchgehend vor Kunden und vor sämtlichen Mitarbeitern niedergeschrien, bis sie zu weinen begonnen hat. Alle waren total schockiert und mega überfordert mit der Situation. Es war extrem unangenehm.
Und auch bei der Auszahlung der Gehälter gab es angeblich Missstände.
ich wollte halt einfach wissen, wann ich mein Gehalt bekomme. Und er war so, ja, wenn du so blöd weiterfragst, dann bekommst du es nicht nächsten Monat, sondern übernächsten. Und dann ist er mir gegenüber verbal schon so aggressiv geworden. Und ich kannte halt die ganzen Geschichten und Erzählungen von meinen Arbeitskolleginnen. Ja, im Endeffekt hat er mir dann aber gesagt, ja, er hat mir das Geld nicht überwiesen, weil er hatte keinen Bock.
Wirklich eindrückliche Schilderungen haben wir auch von einer anderen Frau gehört, nämlich einer geflüchteten Ukrainerin.
Ja, Hanna Listopad war das, genau.
Mit der hat Bernd gesprochen und mit ihr die Folge gestaltet. Mhm. Die ist ja auf einer abenteuerlichen Odyssee nach Wien gekommen.
Zuerst war Kleinbus in Mykolaiv bis Grenze mit Moldova. Danach in Moldova in Palanka war Bus nach Bukarest. Mhm. Aus Bukarest haben wir mit dem Flüchtlingszug gefahren. Alles war kostenlos. Mhm. Und mit dem Zug sind wir in Budapest gefahren und aus Budapest mit dem Zug nach Wien.
Als der Krieg ausgebrochen ist, hat Hanna ja auch so eindrucksvoll geschildert, dass sie gar nicht glauben konnte, dass jetzt plötzlich Krieg ist.
Das war unglaublich. Wir waren alle zu Hause und wir haben wegen des Telefonats aufgestanden. Und mein Mann, mein Partner hat gesagt, was? Krieg, bist du verrückt? Sein Freund hat ihm gesagt, dass nein, bitte schau in YouTube. Und danach habe ich mein Handy genommen und habe alle diese Nachrichten gesehen. Ich war schockiert. Wir sitzen beiden sprachlos, atemlos. Wir haben nicht verstanden, was weiterläuft und was müssen wir unsere Kinder sagen.
Die Ankunft in Wien und sich da jetzt eine neue Existenz aufzubauen für eine ungewisse Zeit, war natürlich auch nicht einfach für Hanna und ihre Familie.
In der Schule hatten wir Deutsch gelernt und deswegen dachten wir, dass es einfacher wäre kann. Aber als wir nach Österreich gekommen sind, haben wir verstanden, dass fast alle unsere Kenntnisse verloren sind.
Und der Ukraine-Krieg hat ja auch bei ÖsterreicherInnen Erinnerungen geweckt, speziell bei einer Österreicherin, bei der Pensionistin Edith, die ebenfalls Bernd Vasari interviewt hat.
Meine Ängste, die sind eigentlich jetzt der Krieg. Da in der nächsten Umgebung, muss man sagen, weil das ist ja wirklich nicht weit weg.
Ja.
Und dass man, sei es jetzt ganz egal wem, Waffenlieferungen macht, das beängstigt mich, denn meiner Meinung nach kann man nicht Gewalt mit Gewalt umbringen, sozusagen.
Und als Kind des Zweiten Weltkrieges kann die Edith auch nachvollziehen, wie es da jetzt den Jungen geht, die in der Ukraine um ihre Heimat kämpfen an der Front.
Ich habe ja einen Teil des Krieges miterlebt. Ich war 8, wie der Krieg aus war. Und da merkt man sich schon sehr viel, muss ich ehrlich sagen. Ich könnte mir nicht vorstellen, zum Beispiel, ich hatte einen Cousin, die waren alle viel älter als ich. Er war geboren 23, im Jahr 23. Musste im 43er Jahr einrücken mit 20 und ist nicht mehr zurückgekommen. Also das muss man sich, wenn ich mir jetzt vorstelle, mein Enkelsohn, gut, der ist jetzt ein bisschen älter als 20 schon, aber trotzdem, was, das sind ja noch halber die Kinder gewesen, wenn wir uns ehrlich sind, was die da schon mitmachen haben müssen.
So, und jetzt muss ich einfach zu einer fröhlichen Folge überleiten. Zu der Folge, die mir am allermeisten Spaß gemacht hat, muss ich sagen, im letzten Jahr.
Ich glaube, ich weiß, welche du meinst.
Welche glaubst du, Matthias?
Den Rapper, Maler und Priester Sandesh Manuel aus Indien.
Ganz genau, er ist es. Diese Folge war einfach so genial. Ein Priester eben, ein Franziskaner, Mönch, der gleichzeitig auf YouTube rappt und aber auch Wiener Lieder singt, unterschiedliche Genre bedient quasi. und Online-Seelsorge damit betreibt, so wie er das selbst formuliert hat.
Die Musik drin in der Kirche und die Spotify-List von jungen Leuten sind total anders. Und da ist keine Verbindung und die jungen Leute in der Kirche, sie kommen und sie verstehen die Sprache überhaupt nicht, was da geredet wird oder worum geht es und so. Aber muss man das gleiche Dingsbums in ihre Sprache einfach übersetzen können oder bieten können.
Und mit welcher Musik will er die Jugend erreichen?
Auf diese Frage habe ich gewartet. Ich spiele sie dir vor.
Ich möchte ein Medley, bitte.
Ja.
Ich stell mir vor, ich werke in der Sonne Kärntner. Gewohnt in Villach und aufgewachsen in Ehrenberg. Der schönste Ausblick auf die Karawanken. Ich kenn den ganzen Tag, der Herrgott nur noch danken. 500 Points ist für mich schon lange Wirklichkeit. Ich lebe im Überfluss und du von dem, was überbleibt. Ein Wochenende in Dubai, nur so zum Zeitvertreib. Die Sneakers sind von Gucci und die Rolex, die die Zeiten zeigt. Tausend Jahre her, ein wunderbar Geschehen, was können wir daraus entnehmen? Eine Botschaft lebt er weiter und die Hoffnung stirbt zuletzt, auch wenn sie tot ist. Doch ein Funke kommt zurück, nicht immer logisch. Wenn du deinem Weg zurückgehst, voller Trauer, voller Tränen, zurück ins alte Leben und die Augen nicht mehr sehen. Was noch da ist und vielleicht schon wieder lebt, du kannst nicht glauben, was noch möglich ist. Vielleicht einer unter tausend.
Da hast du allerdings einen sehr ungewöhnlichen Priester getroffen.
Oh ja.
Das macht ihn ja auch so besonders.
Ich bin nicht ein normaler Priester, kann man sagen. Ich denke ein bisschen anders. Und das ist nicht, wie die Kirche normalerweise denkt. Ich komme von einer anderen Richtung. Aber das macht manchmal auch Probleme. Die Insider sagen, hey, das brauchen wir alles nicht. Rap ist Teufelsache. Du magst die Kirche in ein Disco. Da sage ich dann, ich bin der DJ.
Ich habe mit Sandesh aber nicht nur über sein Schaffen nach außen gesprochen, sondern bin mit ihm auch sehr persönlich geworden.
Was hat er da zum Beispiel erzählt?
Ich habe Sandesh gefragt, was es für ihn bedeutet, als Mönch zölibatär zu leben, also sexuell enthaltsam.
Und was hat er gesagt?
Na, das spiele ich dir gleich mal vor.
Das sage ich öffentlich, ich leide darunter. Ja? Es gibt keine Erklärung zu sagen, dass alles zum Spiritualisieren und so weiter. Hat sicher viele Vorteile. Ja, alles hat Vorteile, Nachteile im Leben. Ich bin auch, als ich 17 war, war ich so ein bisschen zu jung, so eine Entscheidung zu treffen, habe ich getroffen, weil wenn ich über dieses Thema rede, dann sagen sie, hey, du hast selber entschieden, selber schuld oder sowas. Ja? Aber es ist nicht so einfach zu antworten. Ja, habe ich damals entschieden, aber dann muss man auch verstehen, ich bin ein Mensch, obwohl ich das entschieden habe. Wenn ich die Gefühle nicht habe oder das mir nicht wehtut, dann ist ein Problem mit mir. Ja? Mhm. Weil das gehört zum Leben.
Und dann muss ich gleich weitermachen mit einer weiteren Folge, die mir auch sehr viel bedeutet hat im Vorjahr. Und zwar habe ich mit Milos gesprochen. Milos ist Lehrer an der Polytechnischen Schule bei der Millennium City in Wien, war vorher an der Nationalbibliothek in einem ganz ruhigen Bürojob tätig und ist aber jetzt in seiner Funktion als Lehrer komplett angekommen. Warum hat mir diese Folge viel bedeutet? Der Grund ist der, dass Milos ein Arbeitskollege meiner Tochter ist und ich sehr viele Geschichten und Erzählungen auch schon von ihr gehört habe über den Alltag mit den SchülerInnen, die alle so in der Hochphase der Pubertät sind und dass mir dadurch auch dieses Gespräch mit dem Milos sehr wichtig war.
Wir sehen uns einfach auch so als Übergang. Wir sind nicht nur Lehrer, wir versuchen ihnen auch zu sagen, ihr seid Jugendliche auf dem Weg, junge Erwachsene zu werden. Was ist wichtig jetzt im Leben? Was ist wichtig in diesem Schuljahr und im weiteren Leben? Ihr müsst pünktlich sein. Ihr müsst um 8 in die Schule kommen. Das sage ich nicht nur, weil man in der Schule um 8 sein muss. Nächstes Jahr bist du vielleicht, hast eine Lehrstelle und du kommst 3-mal hintereinander zu spät. Beim 4. Mal musst du nicht mehr kommen. Das versuchen wir ihnen beizubringen.
Da bei Milos an der Schule geht es ja manchmal auch sehr aufregend zu, habe ich gehört.
Oh ja, er hat mir da eine ganz spezielle Szene geschildert.
Da ist ein Schüler in die Schule mit einer Spielzeugwaffe, mit einer Softgun gekommen. Und mitten im Unterricht ist diese aus seiner Tasche rausgefallen. Und in dem Moment, wo diese Spielzeugwaffe, diese Softgun, gerade im Fallen ist, diese Sekunde, diese halbe Sekunde, bin ich in Schockstarre, weil ich nicht weiß, ob das echt ist. Aber dann auf dem Boden angekommen, habe ich gewusst, das ist Plastik. Dann war meine Sorge eigentlich weg. Dann habe ich mir nur gedacht, was machen wir jetzt mit dem Schüler?
Und nicht deutsche Muttersprache zu haben, ist ja auch oft eine große Hürde, hier die Karriereleiter hinaufzukraxeln. Milos hat in diesem Fall allerdings auch eine Vorbildwirkung.
Ich merke manchmal schon, dass sie, wenn ich mich vorstelle, wenn ich sage, ich bin euer Lehrer, ich heiße Herr Jovic, dass dann manche schon schauen und dann sehe ich in ihren Blicken oft dieses, aha, interessant, der hat jetzt auch eine, ich sage mal, nicht deutsche Muttersprache, der ist vielleicht gebürtig auch kein Wiener, kein Österreicher und er ist jetzt hier mein Lehrer. Und das kommt auch manchmal gut an. Ja.
Wenn wir schon bei Vorbildern sind, da habe ich jetzt auch eines parat. Der Michi Kühnel ist niedergelassener Arzt in Niederösterreich, macht mittlerweile nicht mehr fürs Rote Kreuz Auslandseinsätze, aber er war vor 20 Jahren im Hilfseinsatz nach dem Tsunami in Indonesien mit 230.000 Toten. Und er hat mir geschildert, wie es dort so für ihn war.
Zum Thema Sicherheit. An sich war es sicher. Das Problem war, es gab laufend Nachbeben. Also allein die erste Nacht gab es ein Nachbeben, Stärke 6,9. Und wir haben damals noch im Zelt draußen geschlafen, weil das erste Team, das wir abgelöst haben, hat im Haus geschlafen. Und wenn du das spürst, das Zelt kann nichts tun oder beziehungsweise kann dir nichts passieren. Aber wenn du dann weißt, das letzte Mal, dass es so stark gebebt hat, kam dann die Flutwelle und du wartest auf die Flutwelle, ist das gerade in der ersten Nacht schlimm, wirklich schlimm gewesen.
Der Michi ist viel herumgekommen in der Welt. Er war nicht nur in Indonesien im Tsunami-Hilfseinsatz. Er hat auch Ebola in Westafrika bekämpft, Bootsflüchtlinge aus dem Mittelmeer gefischt, Flüchtlinge im berüchtigten Lager Idomeni in Nordgriechenland betreut. Und davon hat er mir in der Folge erzählt.
Gerade unser Tsunami-Einsatz, wir waren ein Team eben von lauter Jungen, die einfach die Welt niederreißen wollten und wir das im Positiven auch gemacht haben dort. Dann kam Pause und ja, der letzte Einsatz war 2016, da war ich dann 41. Ja, in Summe waren es dann 8 Stationen insgesamt.
Sehr eindrückliche Erinnerungen hat er an seinen Hilfseinsatz im Mittelmeer.
Wir haben zum Teil Leichen rausgefischt, weil die einfach wirklich getrieben sind. Auf der einen Seite war die sogenannte Balkanroute geschlossen worden. Auf der anderen Seite hat es geheißen, man sollte keine Leute aus dem Meer retten. Und ich habe damals schon auch im Interview gesagt, Menschen ersaufen zu lassen, und zwar wirklich ersaufen zu lassen, ist keine Alternative. Dass das jetzt ein politisches Thema ist und wir nicht alle retten können, nicht alle aufnehmen können und wie, bla, ja, eh. Aber als Arzt und Rotkreuz-Mitarbeiter kann ich jetzt nicht sagen, selber schuld, ersauft und Pech gehabt.
Warum hast du genau diese Folge rausgesucht für unseren Jahresrückblick, Matthias? Was hat dich da besonders berührt?
Also, ich muss dazu sagen, ich kenne den Michael jetzt schon relativ lange, weil ich im Jahr 2016 mit ihm schon ein Interview geführt habe, genau zu seinem Seenotrettungseinsatz, wo ich damals seine Schilderungen schon sehr arg gefunden habe, wie er einfach erzählt hat. Ihm war von Anfang an bewusst, er wird nicht alle retten können und er musste damit leben, dass er einen Teil der Bootsflüchtlinge einfach nur noch als Leichen bergen wird.
Ja, das kann man sich gar nicht so vorstellen, gell?
Und wirklich schlimm fand ich, was er mir erzählt hat, was die Gründe dafür waren, warum er jetzt keine Auslandseinsätze mehr fürs Rote Kreuz macht.
Was waren die Gründe?
Die haben unter anderem damit zu tun, wie in Österreich auf seine Arbeit reagiert worden ist.
Es überschwappt einfach und wenn du dann online Zeitungsartikel, nicht von der Wiener Zeitung, siehst, wo dann Leute drunter posten, er soll bei den N-Punkt, also dieses N-Wort in Afrika, bleiben und selbst krepieren und das bleibt dann tagelang stehen, dann macht das einiges mit einem.
Ja, da fällt mir noch eine Person ein, die aufgehört hat. Und zwar war das die Sonja Frei, eine Profi-Handballerin.
Stimmt, mit der habe ich gesprochen zum Auftakt der Europameisterschaft. Sie wird so noch eine Zeit lang in der Liga spielen, aber große internationale Auftritte dürfte es nicht mehr geben und widmet sich dann in Zukunft vor allem der Physiotherapie als neuem Brotberuf. Besonders spannend bei der Folge fand ich den Aspekt, dass Sonja mir geschildert hat, was es eigentlich bedeutet, jahrelang Profisport zu betreiben.
Das war schon eine sehr harte Zeit, aber auch eine schöne Zeit, weil man einfach merkt, man geht irgendwo an seine Grenzen, man findet seine Grenzen und das ist ja, finde ich, auch sehr wichtig in der persönlichen Weiterentwicklung. Der Sport ist sehr, sehr kurzlebig. Erfolge sind eigentlich nicht, finde ich, im Nachhinein nicht so viel wert. Also ob ich jetzt 4-mal Deutsche Meisterin geworden wäre, 3-mal Deutsche Meisterin. In dem Moment, wo man den Erfolg hat, wo man am Spielfeld steht, die Zeit ist vorbei, man gewinnt das Spiel, man ist irgendwie Meister, da ist das schon ein Wahnsinnsgefühl und das, die Emotionen überkommen einen. Aber dann am nächsten Tag schon oder in 2 Tagen danach, 3 Tagen danach, was ist dann? Dann zählt nur noch der nächste Erfolg. Und da ist halt immer dieser Hunger, diese Gier auf den nächsten Erfolg sehr wichtig für Leistungssportler und Sportlerinnen, damit man da immer motiviert ist im Training, damit man sich aufrafft, damit man weitermacht, immer wieder zum nächsten Ziel, das nächste Ziel vor Augen hat.
Ja, und Profisport und Kinder geht halt auch nicht immer zusammen.
Da hat uns die Sonja auch geschildert, wie schwierig es ist, Familienplanung und Engagement in einem Verein, vielleicht auch noch im Ausland, unter den Hut zu bringen. Und da ist mir wieder mal bewusst geworden, dieser Gender Gap, den wir haben, weil natürlich als Profisportler ist es jetzt nicht so schwierig, ein Kind zu zeugen und dann beim Torjubel den Schnullergruß zu machen. Da haben es die Frauen wesentlich schwerer und das hat auch die Sonja erzählt.
Ist dieser Gender Gap der Grund, warum du die Folge ausgesucht hast für unseren Jahresrückblick?
Naja, nicht ganz. Der Gender Gap war mir natürlich vorher auch schon bewusst und ich habe gedacht, es schadet sicher nichts, das wieder mal aufs Tapet zu bringen. Aber der Hauptgrund war, dass ich selber Handballerpapa bin und ich diesen Sport einfach extrem spannend finde. Vor allem irgendwie spannender als Fußball. Und das ist ja auch wieder etwas, was bei der Folge herausgekommen ist. Wir haben Fußball, dann haben wir lang nichts, dann kommt Skifahren, dann kommt lang nichts und dann kommen jetzt die anderen Sportarten, wenn es jetzt um die breite Wahrnehmung in der Öffentlichkeit geht.
Stimmt voll.
Ja, und zum Thema Kinderkriegen und Karenz hat die Sonja auch den Gender Gap angesprochen.
Also ich kenne, glaube ich, keinen Profisportler, der sagt, er bleibt jetzt mal mit dem Kind ein halbes Jahr zu Hause. Also das glaube ich, passiert eher weniger. Was man auch bedenken muss, ist ja, man hat ja nicht immer das Glück, in seiner Heimatstadt einen Verein zu finden, wo man auf dem Niveau spielen kann, wo man es gerne wollen würde. Und so ist es ja dann auch immer für die Frauen, wenn die mal zum Beispiel jetzt darüber nachdenkt, möchte ich eine Familie gründen während meiner Tätigkeit als Leistungssportlerin, aber ich bin nicht in meinem Umfeld, wo noch Schwiegereltern da sind oder die eigenen Eltern da sind, die einen unterstützen können, glaube ich, ist das wahnsinnig schwierig. Ich habe das auch selber miterlebt bei uns, eine Spielerin in Deutschland, die eine kleine Tochter hat, wo das schon eine große Herausforderung ist. Und man sagt ja nicht ohne Grund, man braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen.
Und auch mit der Sonja sind wir ganz persönlich geworden mit einem Thema, das wahrscheinlich allen Frauen aus der Seele spricht.
Ich habe wahnsinnige Schmerzen, wenn ich die Regel kriege. Und man spielt auch deutlich schlechter. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe immer schon Graus, wenn ich weiß, ich kriege die Periode, weil es einfach für mich sehr energieraubend ist, weil diese Schmerzen auszuhalten, die Schmerzmittel dann natürlich, die man nimmt, auch nicht jetzt gerade leistungsfördernd sind, denke ich, also auch in meinem Fall, und es einfach sehr energieraubend ist.
Soll ich jetzt einen Plattenwitz zum Thema Energie machen und sagen, wir starten jetzt voller Energie ins neue Jahr?
Jetzt hast du es eh schon gemacht.
Stimmt.
Wir starten wirklich mit voller Energie ins neue Jahr. Es geht genauso persönlich weiter, wie wir gestartet sind im vergangenen Jahr. Wir spoilern ein kleines bisschen. Also wir haben zum Beispiel einen Sektenschwerpunkt geplant, sehr interessant.
Da hat Anne Stegmeier mit Menschen gesprochen, die aus Sekten ausgestiegen sind. Und du triffst eine Jüdin, die eigentlich ein Leben lang damit beschäftigt ist, ihre Familiengeschichte aufzuarbeiten, weil ja ein großes Thema gerade bei der österreichischen jüdischen Bevölkerung ist, dass so gut wie jede Familie vom Holocaust betroffen war. aber die, die ihn überlebt haben, oft lange Jahrzehnte darüber geschwiegen haben.
Ganz genau. Und das ist eben in diesem neuen Jahr auch sehr, sehr groß Thema, wird auch in Form von unseren Texten breit abgehandelt werden. Das Ende des Zweiten Weltkriegs, das sich heuer zum 80. Mal jährt.
Es kann auch sein, dass wir da ganz persönlich werden und unsere eigenen Familiengeschichten da durchgraben und mit den historischen Fakten gegenchecken.
Mhm. Also wir sind ja schon am Graben, aber ob dann auch wirklich so Geschichten herauskommen, wissen wir noch nicht ganz genau, aber wir graben jedenfalls schon danach.
Weil jeder hat in der Familie irgendwelche Anekdoten, die erzählt werden, aber es gibt da auch viel Halbwissen und das ist ein guter Anlass auch für uns jetzt noch einmal nachzufragen, solange es vielleicht noch Erinnerungen gibt, die lebendig sind.
Mhm, genau.
Außerdem widmen wir uns nicht nur Traumata, die Jahrzehnte zurückliegen, sondern auch einem ganz persönlichen Trauma, das noch nicht so lange her ist.
Ja, du sprichst Nico an. Nico war schon bei mir zum Gespräch hier im Podcaststudio. Nico war bis zu seinem 17. Lebensjahr ein Mädchen, hat sich sehr wohl gefühlt in diesem Körper, bis zu dem Tag, als Nico, damals noch Verena, vergewaltigt wurde. Und seitdem wollte Nico überhaupt nicht mehr ein Mädchen sein und überhaupt nicht mehr in diese Gefahr geraten, der er ausgesetzt war. Deswegen hat er eine geschlechtsanpassende Hormontherapie durchgeführt, auch schon eine Operation hinter sich, steckt aber noch mittendrin in der Geschlechtsanpassung und hat mit mir im Podcast darüber gesprochen.
Und wir dürfen gespannt sein, was sonst noch an packenden, spannenden, ergreifenden, beeindruckenden, emotionalen, sucht sich noch ein paar Adjektive aus, Geschichten in unserem Podcast erzählt werden.
Persönlichen vor allem.
Ganz persönlich. Wir werden jedes Mal persönlich, es wird jedes Mal einen spannenden Wendepunkt geben, weil ja jedes Leben mindestens einen Wendepunkt hat. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Aufnahmen.
Und ich mich erst. Jetzt sind wir am Ende unserer Folge angelangt, unserer Jahresrückblick- und Ausblicksfolge. Vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei wart. Wir wünschen euch noch ein wundervolles neues Jahr.
Und können euch jetzt schon verraten, was ihr nächste Woche zu hören bekommt. Nämlich einen Pflegevater, den die Petra getroffen hat.
Mhm, genau, genau. Ja, ist auch wieder eine sehr tolle Folge.
Ich bin schon gespannt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao.